Manchmal reicht ein Latte Macchiato, ein freches Lächeln und ein kleiner Schubs vom Schicksal, um die ganz große Liebe zu finden. Willkommen bei der Geschichten-Lounge, deinem Ort für herzerwärmende Liebesgeschichten und charmante Love-Story-Hörbücher, die dich träumen, lachen und mitfiebern lassen. Wenn du romantische Geschichten liebst, dann abonniere jetzt und lass dich verzaubern. Manchmal dachte ich, während ich barfuß in meiner eigenen Küche stand, Zahnpasta im Gesicht und einen Schwamm in der Hand, reicht ein einziger klitzekleiner Wasserschaden, um dein komplettes Leben auf links zu drehen. Und mit klitzeklein meinte ich natürlich eine biblische Flut, die Noah vor Neid hätte erblassen lassen. Es hatte damit angefangen, dass ich morgens nichtsahnend ins Bad schlurfte, die Zahnbürste zwischen den Lippen klemmend. Dabei hatte ich noch darüber nachgedacht, ob ich mir endlich ein neues Paar Hausschuhe zulegen sollte, denn meine alten waren schon so abgetragen, dass ich auf glatten Böden eher auf Kufen als auf Sohlen unterwegs war. Aber bevor ich diese tiefgründigen Lifestyle-Fragen zu Ende denken konnte, spürte ich es. Kaltes Wasser, das mir erst über die Fußspitzen und dann mit alarmierender Geschwindigkeit über die Knöchel strömte. »Ach, du heilige Rohrzange«, murmelte ich und starrte auf das Inferno, das sich in meiner Küche breit gemacht hatte. In dem Moment vibrierte mein Handy auf der Arbeitsplatte, fast so, als wüsste es, dass ich dringend göttliche Hilfe brauchen konnte. Ich riss es hoch, schmierte mir dabei versehentlich einen schönen Klecks Zahnpasta an die Wange und ging ran. »Emma«, quiekte meine Cousine Caro ohne Begrüßung, »ich hab da was für dich.« Ich schniefte, nicht sicher, ob das Wasser inzwischen auch meine Nase erreicht hatte. Wenn es keine Arche ist, interessiert's mich gerade eher weniger. Caro lachte. »Fast. Unser Gästehaus steht leer. Zieh doch da ein, bis dein Küchenaquarium wieder trocken ist. Das Teil ist riesig. Du wirst es lieben.« Ich blinzelte. »Gästehaus?« Caro war verheiratet mit einem dieser Halbgötter in Anzügen, der in der Immobilienbranche Millionen scheffelte. Ihr Zuhause bestand aus Dingen wie Empfangshalle und Wellnessbereich. Ihr Gästehaus war wahrscheinlich größer als meine komplette Straße. »Ich weiß nicht«, murmelte ich, »ich und so ein Luxusding? Ich passe da rein wie ein Kaktus ins Rosengesteck.« »Blödsinn«, winkte Caro ab, »pack deine 7 Sachen und komm vorbei. Der Besitzer ist die nächsten Wochen sowieso kaum da.« »Moment«, runzelte ich die Stirn, während ich meinen Blick über meine inzwischen schwimmenden Küchenmöbel schweifen ließ. »Der Besitzer?« »Ach, so ein Start-up-Typ«, erklärte Caro lässig. »Nicola Bergmann. Hat irgendwas mit Apps zu tun. Keine Sorge, der ist harmlos. Und du musst dich ja nicht mit ihm abgeben. Das Anwesen ist so groß, ihr seht euch wahrscheinlich eh nie.« Ha, dass ich diesen Satz später noch vervollständigen würde mit »außer er läuft einem halbnackt mit seinem dämlichen Hund über den Weg«, konnte ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht ahnen. Jedenfalls blieb mir nicht viel Wahl. Also packte ich noch am selben Nachmittag meinen Koffer, Gummistiefel inklusive, und kutschierte mit meinem klapprigen Kleinwagen hinaus ins Grüne. Schon die Einfahrt war länger als mein gesamter Schulweg, als ich noch 8 Jahre alt war. Als ich endlich das Gästehaus erreichte, starrte ich ungläubig auf das Anwesen, das sich vor mir auftat. Große weiße Mauern, breite Fensterfronten, ein Garten, der aussah, als würde jeden Moment ein Bambi vorbeihüpfen. Und mittendrin ein Infinity-Pool, der derartig blau schimmerte, dass ich spontan an ein Werbeplakat für irgendwelche Mineralwassermarken denken musste. Ehrlich gesagt fühlte ich mich wie ein Gartenzwerg auf einer Opernbühne. Gerade als ich versuchte, mich unauffällig in den Schatten zu schleichen, immerhin wollte ich keine Alarmanlagen oder Privatdetektive auf mich aufmerksam machen, öffnete sich die Terrassentür des Haupthauses. Und da stand er. Barfuß, in einer abgerockten Jogginghose, mit zerzausten Haaren und einem Hund an seiner Seite, der aussah, als könne er lateinische Gedichte aufsagen. Ich starrte, er starrte, der Hund nieste. Und in diesem Moment wusste ich, willkommen in deinem neuen Leben, Emma Falk. Ob du willst oder nicht, Kaum hatte ich es geschafft, meinen Koffer, der sich natürlich genau in dem Moment, als ich ihn aus dem Kofferraum wuchten wollte, in seine Einzelteile auflöste, in Richtung Gästehaus zu schleppen, öffnete sich die Terrassentür erneut. Und diesmal kam er auch noch direkt auf mich zu. Barfuß. Im Bademantel. Und mit einem Latte Macchiato in der Hand, der so perfekt aussah, dass jeder hippe Barista in München neidisch geworden wäre. Kurz fragte ich mich, wie man es schafft, im Bademantel so auszusehen, als würde man gleich ein Werbeplakat für italienische Kaffeehäuser zieren. Ich dagegen sah vermutlich aus wie ein leicht überfahrener Waschbär, zerzauste Haare, Zahnpastafleck auf dem Shirt und ein Koffer, aus dem ein einsamer Socken herausbaumelte, wie eine Fahne der Niederlage. »Hi«, sagte er, hob seine Kaffeetasse leicht an und schenkte mir ein Lächeln, das wahrscheinlich Patente auf Schmelzwirkung angemeldet hatte. »Hi«, erwiderte ich mit der Eleganz eines Menschen, der nicht wusste, ob er gerade höflich winken oder sich auf der Stelle eingraben sollte. »Du musst Emma sein.« Er streckte mir die freie Hand hin, während der Hund zu meinen Füßen schnüffelte, als hätte ich ein Sandwich in der Tasche. Was offen gesagt gar nicht so unwahrscheinlich war. »Ja. Und Sie sind...« Ich ruckte meinen Koffer nach oben, der prompt wieder auf den Boden polterte. »Nicolas Bergmann, aber bitte, einfach Nico.« Sein Grinsen ließ winzige Fältchen um seine Augen tanzen. »Typisch«, dachte ich. »Die Reichen kriegen selbst Falten schön hin.« Ich schluckte und versuchte, nicht zu sehr auf die Tatsache zu achten, dass sich sein Bademantel gerade so weit öffnete, dass ich einen perfekten Blick auf eine erschreckend durchtrainierte Brust bekam. Ernsthaft. Wer sieht denn in einem Bademantel so aus? In meinem Bademantel sehe ich aus wie ein halb aufgeblasenes Kissen. »Willkommen im Chaos«, sagte er gut gelaunt. »Herr Schröder und ich freuen uns auf Mitbewohner. Er ist ein bisschen wählerisch, aber ich habe ein gutes Gefühl.« »Er meinte den Hund, oder? Bitte sag mir, dass er den Hund meinte.« Ich bückte mich, um den schnüffelnden Herrn Schröder zu kraulen, was natürlich genau der Moment war, in dem mein Rucksack elegant vom Rücken rutschte und mir mitten ins Gesicht klatschte. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. »Lass mich dir helfen«, bot Nico an, stellte seinen perfekten Latte Macchiato auf einer der Terrassenstufen ab und griff nach meinem Gepäck, bevor ich protestieren konnte. Ich beobachtete, wie er meinen ramponierten Koffer und meine Taschen mit einer Selbstverständlichkeit ins Gästehaus trug, als wäre es nichts, während ich hinterher stolperte und mich fragte, ob ich jemals einen peinlicheren ersten Eindruck hinterlassen hatte. Spoiler: Nein. Das Gästehaus war übrigens genau das, was ich befürchtet hatte. Riesig, hell, blitzsauber. Und so luxuriös, dass ich schon beim Betreten das Gefühl hatte, meine Schuhe müssten Eintritt bezahlen. »Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid«, meinte Nico freundlich und ließ die Taschen im Eingangsbereich stehen. »Und keine Sorge, ich bin meistens in meinem Büro oder unterwegs. Ich bin nicht der Typ, der dauernd vorbeischneit.« »Na, Gott sei Dank«, dachte ich. Je weniger ich mit ihm zu tun hatte, desto besser. Ich war hier, um mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, nicht um mich von einem Bademantelmillionär mit perfekt aufgeschäumtem Milchschaum aus der Bahn werfen zu lassen. Ich nickte tapfer. Alles klar, ich komme schon zurecht. Er grinste noch einmal, dieser Typ hatte echt eine beängstigende Grinsbilanz, und drehte sich dann um zurück zur Hauptvilla zu schlendern. Herr Schröder trabte brav hinter ihm her, als hätte er gerade einen Preis für den bestgekleideten Hundebesitzer gewonnen. Ich schloss die Tür hinter ihnen, ließ mich gegen die Wand sinken und seufzte. Na super. Ich, Emma Falk, Grundschullehrerin, Freundin von Kaffeeflecken und verlorenen Hausschlüsseln, wohnte jetzt also auf einem Luxusanwesen zusammen mit einem Millionär, der aussah, als wäre er aus einem besonders kitschigen Liebesroman entlaufen. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich dabei unsichtbar bleiben sollte. Am nächsten Morgen wachte ich auf und wusste sofort, heute würde ein Tag voller peinlicher Missgeschicke werden. Das spürte ich einfach. Vielleicht lag es daran, dass ich mein Gesicht direkt in ein Kissen gedrückt hatte, das dezent nach fremdem Waschmittel und ganz leicht nach Geld roch. Oder daran, dass der Wecker meines Handys sich über Nacht offenbar in Luft aufgelöst hatte und ich deswegen eine halbe Stunde zu spät aufstand. Ich schnappte mir schnell eine Jeans, ein Shirt und meine liebsten, zwar abgetragenen, aber super stolzen Chucks und schlich mich in Richtung Küche. Im Gästehaus war alles so still und aufgeräumt, dass ich mich automatisch bemühte, möglichst keine Spuren meiner Existenz zu hinterlassen. Unsichtbar bleiben, lautete die Devise. Kaffeeschnappen schnell wieder zurück ins Zimmer. Ein unsichtbarer Ninja in Schlabberjeans. Bis ich auf Herrn Schröder traf. Er saß mitten im Flur. Seine Pfoten ordentlich nebeneinander, sein Blick streng wie der eines Oberlehrers, der kurz davor war, eine Strafarbeit zu verteilen. Und genau in dem Moment, als ich an ihm vorbeihuschen wollte, stellte er sich in einer fließenden Bewegung in meinen Weg. Hallo? Ich blieb stehen und sah auf ihn herunter. Herr Schröder hob den Kopf leicht an und sah mich an, als wolle er sagen: Versuch's ruhig, du Amateurin. Ich erinnerte mich vage daran, was Nico gestern Abend noch erwähnt hatte, bevor er sich verabschiedet hatte. Ach ja, falls du Herrn Schröder über den Weg läufst, der hört nur auf Latein. Damals hatte ich gelacht. Jetzt wollte ich mich selbst dafür ohrfeigen. Sit? Versuchte ich leicht verzweifelt und deutete auf den Boden. Herr Schröder blinzelte, unbeeindruckt. Okay. Vielleicht sollte ich meine verschütteten Lateinkenntnisse aus der 7. Klasse reaktivieren. Was war das nochmal? Sitz auf Latein? Ich überlegte fieberhaft. Und dann fiel es mir ein, zumindest ungefähr. Sede, rief ich. Herr Schröder senkte gemächlich den Kopf, kratzte sich mit der Pfote am Ohr und sah mich danach wieder genauso herausfordernd an wie vorher. Sede, bitte. Setzte ich nach und schwenkte unbeholfen die Arme. Nichts, gar nichts. Außer, dass er sich jetzt auf den Boden warf und theatralisch zu seufzen begann, als wolle er mir klarmachen: Mit dir wird das nix, Menschlein. Wenn, probierte ich als nächstes und machte eine einladende Geste. Herr Schröder stand tatsächlich auf. Hoffnung keimte in mir auf und trottete gemächlich davon. In die entgegengesetzte Richtung. Ich ließ die Arme sinken und starrte ihm hinterher. Wunderbar, Emma, murmelte ich. Nicht mal der Hund nimmt dich hier ernst. Gerade als ich frustriert aufgeben wollte, erschien Nico am Ende des Flurs. Immer noch barfuß, heute aber in Jeans und einem schlichten weißen Shirt, was ungefähr genauso unfair gut aussah wie der Bademantel am Vortag. Er grinste breit, als er die Szene vor sich sah. »Problem?«, fragte er unschuldig, während Herr Schröder sich mit einer Anmut niederließ, als hätte er gerade eine olympische Medaille für Ignoranz gewonnen. »Ach was«, sagte ich und stemmte die Hände in die Hüften, »wir führen nur eine offene Diskussion über Befehlsketten.« Nico lachte herzlich, kam näher und schnipste zweimal mit den Fingern, gefolgt von einem einzigen souveränen Sede. Zack, Herr Schröder setzte sich auf der Stelle hin, streckte die Brust heraus und sah so stolz aus, als wäre er gerade zum Präsidenten aller Hunde gewählt worden. Ich schnaubte. Aha, er braucht einfach das richtige Timbre, oder was? Er braucht jemanden, der Autorität ausstrahlt. Nico zuckte schmunzelnd die Schultern. Und Kaffee, viel Kaffee. Er bückte sich, tätschelte Herrn Schröders Kopf und richtete sich wieder auf. Willst du einen? Kaffee oder Hund? Fragte ich trocken. Er grinste. Beides kann anstrengend sein, aber meistens lohnt es sich. Ich lachte, zum ersten Mal seit Tagen so richtig, und folgte ihm in die Küche, während Herr Schröder uns königlich hinterhertrottete. Vielleicht, dachte ich, während ich zusah, wie Nico eine Latte Macchiato-Maschine bediente, als wäre sie ein Instrument in einem Konzert, vielleicht war das hier doch nicht die komplette Katastrophe, für die ich es gehalten hatte. Vielleicht. Wobei, es war ja erst Tag 2. Ich hatte an diesem Nachmittag eigentlich nur vorgehabt, ein paar Handtücher in die Waschküche zu bringen. Also nichts Weltbewegendes. Nichts, was mein Herz hätte schneller schlagen lassen sollen. Nichts, was? Nun ja, mit einem halbnackten Millionär und einem schaumgefüllten Waschmaschinendesaster hätte enden sollen. Die Tür zur Waschküche stand einen Spalt offen und ich hörte seltsame Geräusche. Ein rhythmisches Schlapp, Schmatz, Glucker, begleitet von einem tiefen, unüberhörbaren Seufzen. »Bitte sag mir, das ist nicht Herr Schröder, der wieder versucht, den Weichspüler zu trinken«, murmelte ich, stieß die Tür vorsichtig auf und blieb stehen wie angewurzelt. Inmitten von Schaumbergen, die an eine explodierte Schaumparty auf Ibiza erinnerten, stand Nikolas. Barfuß. In einer grauen Jogginghose, die verdächtig tief auf seinen Hüften saß. Sein T-Shirt, vermutlich mal weiß, war von diversen Wasser- und Waschmittelflecken übersät. Und sein Blick? Mischung aus Verzweiflung, Trotz und einem Hauch von »Was zum Teufel ist hier passiert?« »Brauchst du Hilfe?« fragte ich zaghaft und hielt dabei meine Handtücher wie ein Schutzschild vor mich. Er sah zu mir auf, der Schaum reichte ihm bis zu den Knöcheln. »Ich glaube, die Waschmaschine mag mich nicht.« Ich trat einen vorsichtigen Schritt in den Raum. Oder sie leidet unter Schaumparty-FOMO. »Ich hab einfach gemacht, was da draufsteht«, verteidigte er sich. »Waschmittel rein, Wäsche rein, Knopf drücken, easy.« Ich blickte in die Trommel, oder besser gesagt das, was davon noch sichtbar war, und bemerkte ein besonders zerknülltes, ehemals edel aussehendes Designerhemd, das aussah, als hätte es einen Kampf mit einem Alligator verloren. »Hast du zufällig Shampoo genommen?« Ich deutete auf die halbvolle Flasche Volumen an Glanz, die auf der Maschine thronte. Er verzog das Gesicht. »Vielleicht. Es sah irgendwie waschmittelähnlich aus.« Ich lachte. Laut. Ungehemmt. Wahrscheinlich ein bisschen zu laut, wenn man bedachte, dass ich nur Besuch in seinem Haus war. Aber der Anblick war einfach zu köstlich. Nikolas Bergmann, Tech-Mogul, Millionär, Medienliebling, wurde gerade von einem überdosierten Schaumbad überrollt. »Warte«, sagte ich und stellte meine Handtücher ab. »Lass mich helfen, bevor du hier noch von deinem eigenen Schaum verschluckt wirst.« Er grinste. »Ich wusste, dass ich dich irgendwann brauchen würde.« »Tja«, konterte ich, während ich mich bückte und begann, mit einem Putzeimer die überschüssige Schaumpracht einzufangen. »Du kannst Geld zählen, aber keine Feinwäsche.« Sehr witzig. Er reichte mir ein Handtuch und unsere Finger berührten sich kurz. Nur ein Hauch, aber einer, der eindeutig kribbelte. Wir verbrachten die nächsten 20 Minuten damit, gemeinsam das Chaos zu beseitigen. Nikola balancierte dabei auf einem quietschenden Hocker, um einen tropfenden Schlauch wieder einzuhängen, und fluchte dabei wie ein Seemann, der gerade sein letztes Gummibärchen verloren hatte, während ich versuchte, ein besonders widerspenstiges Polohemd zu entwirren, das sich irgendwie um die Trommel geschlungen hatte, wie ein sehr sturer Kraken. Zwischendurch lachten wir so sehr, dass ich mir fast mit dem Ellenbogen ins Gesicht haute. Nikola erzählte mir von einem früheren Versuch, seinen Geschirrspüler selbst anzuschließen, was mit einer kleinen Überschwemmung und einem sehr schlecht gelaunten Handwerker geendet hatte. Und ich gestand ihm, dass ich mal einen Schokoladenkuchen mit Salz statt Zucker gebacken hatte. Für meinen damaligen Schwarm, der danach nie wieder angerufen hatte. »Ich glaube, wir wären ein perfektes Katastrophenteam«, sagte er, während er sich das Gesicht mit einem Handtuch abtrocknete. Ich lachte. »Vorausgesetzt, keiner von uns übernimmt je wieder die technische Leitung.« »Deal.« Für einen Moment war es still. Nur das leise Surren der mittlerweile wieder brav laufenden Waschmaschine war zu hören. Unsere Blicke trafen sich. Und, Da war wieder dieses Kribbeln. Dieses komische, warme, unerwartete Gefühl, das mir seit ein paar Tagen immer öfter begegnete, wenn Nicola in meiner Nähe war. Er lächelte. Danke, Emma. Ich zuckte mit den Schultern. Was soll ich sagen? Ich bin ein Naturtalent im Chaosmanagement. Und in der Ironie. Muss man sein, sonst übersteht man das Leben nicht. Wir standen nah beieinander, nicht unangenehm nah, eher so vertraut. Als hätte uns der Schaum irgendwie zusammengeschweißt. Wortwörtlich. Bevor ich jedoch weiter über diesen sehr seltsamen Gedanken nachdenken konnte, bellte es plötzlich laut von draußen. Herr Schröder! Mit einem zerfetzten Kissen im Maul. Ich seufzte. Tja, sagte ich und griff nach meinen Handtüchern. Zurück an die Front. Gib mir 10 Minuten, ich komme mit, rief er mir hinterher. Aber diesmal nimmst du mir das Waschmittel aus der Hand, ja? Ich grinste. Nur wenn du mir beim nächsten Mal die Lateinvokabeln erklärst. An manchen Tagen sollte man einfach die Finger von Kreide lassen. Und an noch weniger Tagen sollte man sich dazu hinreißen lassen, Karikaturen seines millionenschweren Gastgebers auf eine Schultafel zu kritzeln. Leider war mein heutiger Tag keiner dieser vernünftigen Tage. Ich saß in meinem kleinen Gästehaus, die Füße auf dem Sofa, vor mir die alte, knarrende Schultafel, die ich von zu Hause mitgebracht hatte. Ein Stück Heimat, ein Stück Alltag und momentan meine improvisierte To-Do-Liste, auf der mit bunter Kreide stand. Erstens, Waschmaschine nicht anfassen. Zweitens, Herr Schröder nicht ohne Leine rauslassen. Drittens, Nicolas nicht anstarren. Vor allem bei Punkt 3 hatte ich zuletzt ziemlich kläglich versagt. Ich kaute gedankenverloren auf einem Stück Blaubeermuffin herum und kritzelte auf die Tafel. Erst ein ovales Gesicht, dann 2 freche Grübchen, ein strubbeliger Haarschopf, eine übergroße Tasse Kaffee in der Hand und schließlich, ich konnte einfach nicht anders, einen Bademantel, der ihm bis zu den Knien rutschte. Ich kicherte leise. Es war ein ziemlich gutes Bild geworden. Ein bisschen übertrieben vielleicht, okay, aber eindeutig erkennbar. Monsieur Millionär, wie er leibt und lebt. Gerade als ich die Tafel bewunderte und daran dachte, vielleicht noch einen kleinen goldenen Krönchenhut auf seinem Kopf zu ergänzen, hörte ich die Tür quietschen. Hey Emma, ich wollte nur... Ich wirbelte herum, die Kreide flog durch die Luft und landete mit einem leisen Plopp in meiner Kaffeetasse. Nicolas stand im Türrahmen, eine Einkaufstasche in der einen Hand und, natürlich, einen perfekt geschäumten Latte Macchiato in der anderen. Und natürlich hatte er die Tafel längst gesehen. Sein Blick glitt über die Karikatur, dann zurück zu mir, wieder zur Karikatur. Sein Mundwinkel zuckte. Mein Herz rutschte irgendwo zwischen Muffinform und Fußbodenfliese. Großartig. Wahrscheinlich würde er mich jetzt höflich, aber bestimmt vom Anwesen werfen lassen. Vermutlich nicht mal persönlich. Wahrscheinlich würde einer seiner Angestellten in einem Anzug vorbeikommen, mir ein Kündigungsschreiben überreichen und mich hinauskomplimentieren. Alles wegen eines dämlichen Bademantelbilds. Setzte ich an. Das sollte nicht respektlos sein. Ich übe nur, Porträtzeichnen. Genau. Nicolas stellte die Einkaufstasche ab, nahm einen Schluck aus seinem Latte Macchiato und musterte die Zeichnung erneut. Dann lachte er. Nicht dieses höfliche, verlegene Lächeln, das reiche Leute vermutlich üben, um auf Charity-Galas sympathisch zu wirken. Nein, er lachte laut, frei und herzlich. So, dass sogar Herr Schröder in der Ferne aufbellte. »Das ist genial«, rief er, ging zur Tafel und betrachtete sie aus der Nähe. »Besonders der Bademantel. Trifft's auf den Punkt.« Ich stand da, noch halb in Schockstarre, halb im Begriff, im Boden zu versinken. Und gleichzeitig, verdammt nochmal, spürte ich ein kleines bisschen Stolz. »Also, du bist nicht sauer?« fragte ich vorsichtig. »Sauer?« wiederholte er und grinste mich an. Das ist das Beste, was ich heute gesehen habe. Ehrlich, wenn ich jemals ein Buch schreibe, wird das hier das Cover. Ich musste lachen. Er war wirklich völlig anders, als ich erwartet hatte. Wo war der arrogante Schnösel, den ich mir ausgemalt hatte? Der Typ, der mich wegen einer Zeichnung beleidigt mit seinem Anwalt bedroht hätte? Stattdessen stand da dieser Typ in Sneakern und Jeans, der sich herzlich über seine eigene Karikatur amüsierte. »Sag mal«, meinte er noch immer schmunzelnd, »hast du heute Abend schon was vor?« Ich blinzelte überrascht. Nein. Also, außer vielleicht weitere peinliche Tafelkunstwerke zu produzieren?« Er lachte wieder, so tief und ansteckend, dass ich automatisch mitlachen musste. »Perfekt«, sagte er. »Dann lade ich dich zum Abendessen ein. Hier, bei mir. Ganz entspannt. Keine schicken Kleider, keine 10 Gänge, kein lateinischer Smalltalk mit Herr Schröder. Einfach ein bisschen essen, ein bisschen quatschen. Deal?« Mein Kopf sagte, Achtung, Emma, reicher Typ, Luxuskitsch, Herzchaos voraus. Aber mein Bauch, dieser unvernünftige, neugierige Bauch, sagte, warum eigentlich nicht? Deal, hörte ich mich sagen, während ich versuchte, meine Begeisterung auf ein halbwegs normales Level runterzuschrauben. Er zwinkerte. Dann bis später, Picasso. Und mit diesem Satz verschwand er, als wäre es das Normalste der Welt, dass ein Millionär eine Grundschullehrerin zu einem ganz normalen, entspannten Abendessen einlädt. Ich starrte auf die Tafel. Auf mein krakelndes, schiefes, zugegeben ziemlich charmantes Kunstwerk. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass mein Aufenthalt hier auf Nikolas Anwesen vielleicht doch noch spannender werden könnte, als ich gedacht hatte. Vorausgesetzt, ich schaffte es nicht, noch mehr Kreide in meine Kaffeetasse zu werfen. Man sollte meinen, dass ich nach dem Chaos des heutigen Tages wenigstens halbwegs vorbereitet gewesen wäre. Aber nein, nichts, wirklich nichts hatte mich auf das vorbereitet, was mich an diesem Abend erwartete. Als ich leicht nervös zum Haupthaus schlenderte, in Jeans, einem kuscheligen Strickpulli und mit ungefähr 20-mal überprüfter Frisur, öffnete Nicolas bereits die Tür. Und ich schwöre, in diesem Moment hätte man romantische Geigenmusik einspielen können. Er trug eine dunkelblaue Jeans, ein weißes Hemd, lässig offen am Kragen und barfuß. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Die Luft roch nach frisch gebackener Pizza, irgendwo plätscherte Wasser vom Pool und über uns spannte sich ein Himmel voller Sterne, so klar, dass ich automatisch den Kopf in den Nacken legen musste. »Wow«, entfuhr es mir, bevor ich mich zügeln konnte. Nicolas grinste verschmitzt. Das war eigentlich mein Plan. Beeindrucken mit Pizza und Himmelszelt. Funktioniert also. Ich lachte. Und für einen Moment fühlte sich alles leicht an. So leicht, dass ich sogar vergaß, dass ich ja eigentlich unsichtbar bleiben wollte. Er führte mich auf die Terrasse, wo ein kleiner, runder Tisch stand, gedeckt mit 2 Tellern, ein paar rustikalen Kerzen und einer geöffneten Flasche Rotwein, die ein bisschen schief im Eiskühler hing. Auf der Musikanlage spielte ganz leise »Somewhere over the rainbow« in einer Akustikversion. Es war perfekt. Fast zu perfekt. Was natürlich bedeutete, dass das Chaos nicht lange auf sich warten ließ. Wir hatten gerade unsere ersten Gläser Wein eingeschenkt, angestoßen und die Pizza angeschnitten. Nicolas hatte sogar extra eine vegetarische Variante gemacht, nachdem ich beim letzten Kaffeeklatsch erwähnt hatte, dass ich Fleisch meistens meide, als Herr Schröder majestätisch auf die Terrasse stolzierte. Ich hatte den kleinen Kerl ja schon ins Herz geschlossen, trotz seines elitär-lateinischen Gehorsamsproblems. Aber was er jetzt tat, würde für immer in die Annalen der peinlichen Dinnerpartys eingehen. Mit einem eleganten Satz sprang Herr Schröder auf meinen Stuhl, sah mich mit seinen treuen, dunklen Augen an und würgte. Ich sah es kommen, wirklich. Es war wie in Zeitlupe. Sein kleiner Körper bäumte sich auf, sein Schwanz stellte sich kerzengerade auf und dann, plopp, landete direkt auf meinem Teller eine struppige, speichelgetränkte Socke. Eine Socke. direkt neben meinem Pizzastück. Für den Bruchteil einer Sekunde starrte ich die Szene an. Dann stieß ich ein unkontrolliertes Glucksen aus. Und bevor ich etwas dagegen tun konnte, lachte ich so sehr, dass mir Tränen in die Augen schossen. Nicola, der erst entsetzt auf die Socke, dann auf mich blickte, brach ebenfalls in schallendes Gelächter aus. »Oh Gott, es tut mir so leid«, japste er, während er versuchte, Herr Schröder samt Socke vom Tisch zu verfrachten. In dem Durcheinander kippte er die Flasche Wein um, der edle rote Tropfen ergoss sich in einer majestätischen Welle über das makellose weiße Tischtuch und direkt auf meine Jeans. »Perfekt«, keuchte ich, während ich versuchte aufzustehen und gleichzeitig nicht auszurutschen. Nicolas, völlig außer Atem vor Lachen, reichte mir eine Serviette, die ich mehr schlecht als recht auf meinen nassen Oberschenkel drückte. »Weißt du was?«, keuchte ich. »Ich glaube, perfekter könnte dieser Abend nicht mehr werden.« Er lachte auf, rieb sich die Stirn und schüttelte den Kopf. »Wenn du jetzt nicht schreiend wegläufst, dann backe ich dir morgen einen Kuchen, persönlich.« Ich setzte mich wieder auf den Stuhl, diesmal einen trockenen, schob die Socke mit der Gabel an den Tischrand und grinste ihn an. »Nur wenn du ihn ohne Schröder Überraschung servierst.« Nicolas lachte wieder und in seinen Augen blitzte dieses warme, offene Etwas, das mich jedes Mal ein bisschen weicher machte. Wir aßen, lachten, wischten Wein vom Tisch und irgendwann rückten unsere Stühle näher zusammen. Ohne dass es geplant oder forciert wirkte. Einfach, weil es sich gut anfühlte. Die Nacht war kühl geworden und ich fröstelte leicht. Nicolas bemerkte es sofort, sprang auf und holte eine dicke Decke, die er mir um die Schultern legte. Seine Hände verharrten für einen Moment auf meinen Armen. Unsere Blicke trafen sich. Ich spürte, wie mein Herz einen kleinen Hüpfer machte. So, als hätte es einen eigenen, ziemlich ungeschickten Rhythmus gefunden. Für einen Moment hielt die Welt den Atem an. Keine Socke, kein verschütteter Wein, keine peinlichen Situationen. Nur er und ich, unter einem Himmel voller Sterne, umgeben von dem warmen Licht der Kerzen und einem Hauch von Magie. Und obwohl ich normalerweise kalte Füße bekam, wenn es zu schön wurde, diesmal blieb ich einfach sitzen. Vielleicht, dachte ich, ist Perfektion wirklich völlig überbewertet. Und manchmal ist es gerade das Chaos, das alles genau richtig macht. Der Abend hätte mit der Socke auf dem Teller enden können, hätte er auch sollen, wenn es nach dem vernünftigen Teil von mir gegangen wäre. Aber irgendetwas, vielleicht der Rotwein, vielleicht Herr Schröders Sabber auf meiner Jeans oder vielleicht auch einfach Nicolas Lächeln, hielt mich davon ab, einfach aufzuspringen, mich zu bedanken und ins Gästehaus zu flüchten. Und so saßen wir wenig später am Rand des riesigen Pools, die Hosenbeine hochgekrempelt, die Füße im angenehm kühlen Wasser baumelnd und jeweils ein frisch eingeschenktes Glas Rotwein in der Hand. Es war eine dieser Nächte, die sich anfühlen wie eine kleine, flüchtige Blase, aus Zeitlosigkeit. Die Luft war noch warm vom Tag, irgendwo zirpten Grillen und der Himmel war so klar, dass man sich vorkam, als könnte man einfach die Hand ausstrecken und die Sterne von dort oben pflücken. »Also«, sagte Nicola und wirbelte mit seinen Zehen kleine Wellen ins Wasser. »Erzähl mir was, das du sonst niemandem erzählst.« Ich hob eine Augenbraue. »Sowas fragt man doch nicht einfach so.« Er lachte leise. »Gerade deshalb. Nur die besten Geschichten fangen mit solchen Fragen an.« Ich nahm einen Schluck Wein, um Zeit zu schinden. Meine Gedanken rasten. Sollte ich wirklich? Immerhin war dieser Typ, na ja, immer noch ein bisschen gefährlich für mein Herz. Und doch saß er da, barfuß, mit einem zerzausten Hemd und diesem offenen Blick, der es unmöglich machte, sich hinter ironischen Kommentaren zu verstecken. »Okay«, murmelte ich schließlich und stocherte mit meinem großen Zeh im Wasser herum. »Manchmal, wenn ich einen richtig miesen Tag habe, kaufe ich mir ein Eis, so ein völlig überteuertes, sündhaft cremiges, und esse es im Auto. Allein. Und wenn mich jemand dabei beobachtet, tue ich so, als würde ich telefonieren, damit es nicht so wirkt, als wäre ich eine traurige Einzelgängerin. Ich schielte zu ihm rüber, erwartete ein Grinsen, ein Schmunzeln, irgendeine freche Bemerkung. Aber Nicolas lächelte einfach nur. Dieses weiche, ehrliche Lächeln, das mich gleichzeitig verlegen und mutig machte. »Ich finde, das klingt ziemlich gesund«, sagte er. »Besser, als sich heimlich Dokus über deprimierende Weltuntergangsszenarien reinzuziehen.« Ich kicherte. »Du sprichst da aus Erfahrung?« Er lehnte sich auf seine Hände zurück, sah in den Himmel und nickte. »Wenn ich schlechte Tage habe«, sagte er schließlich, »dann träume ich manchmal davon, alles hinzuschmeißen, wegzulaufen. Kein Start-up mehr, keine Meetings, keine Verantwortung. Einfach irgendwo eine kleine Bar am Meer eröffnen. Weißt du, so ein klappriger Schuppen mit bunten Lampions und Sand zwischen den Zehen.« Er schwieg einen Moment und ich spürte eine Schwere zwischen seinen Worten, die mir die Kehle ein wenig zuschnürte. »Die Sache ist nur«, fuhr er fort, »am nächsten Morgen wache ich auf, sehe meine To-Do-Listen und meine E-Mails und mach einfach weiter, weil ich nicht weiß, wie man aufhört.« Ich legte meinen Kopf schief und betrachtete ihn. »Vielleicht musst du auch gar nicht alles hinschmeißen«, sagte ich leise. »Vielleicht reicht es manchmal, einfach kurz stehen zu bleiben.« Er sah mich an und der Blick, den er mir zuwarf, traf mich direkt ins Herz. Wir saßen lange so da, redeten über verpatzte Chancen, über Fehler, über kleine und große Träume, die irgendwo in Kisten auf Dachböden und in den hinteren Ecken unserer Herzen verstaubten. Ich erzählte ihm von meiner Grundschule, von den kleinen Helden, die jeden Tag mit riesigen Schultaschen und noch größeren Träumen durch die Tür wackelten, von meinen Ängsten, manchmal nicht zu genügen, und von meiner Hoffnung, wenigstens einem von ihnen den Glauben daran zu geben, dass die Welt ein bisschen besser sein kann. Und Nicola erzählte von seinem ersten Start-up, das grandios gescheitert war, von der Angst, wieder zu versagen, und davon, wie sehr er sich manchmal danach sehnte, dass jemand ihn einfach nur mochte, nicht weil er erfolgreich war, sondern weil er einfach er selbst war. Als ich irgendwann auf die Uhr sah, war es weit nach Mitternacht. Unsere Füße waren schrumpelig vom Wasser, der Wein war alle und Herr Schröder schnarchte irgendwo in der Nähe leise vor sich hin. Aber ich spürte nicht die übliche Nervosität, die mich sonst bei solchen Gesprächen überfiel. Keine Panik, kein Fluchtreflex. Nur eine angenehme Wärme. Und das Gefühl, dass ich an diesem Abend jemanden ein kleines bisschen besser kennengelernt hatte. Jemanden, der viel mehr war als sein schickes Haus und seine Latte Macchiato-Perfektion. Als ich mich schließlich zum Gehen aufraffte, hielt Nicola mich am Handgelenk fest. Ganz leicht, fast zaghaft. »Danke«, murmelte er. Ich lächelte. Und als ich mich umdrehte und zurück zum Gästehaus lief, fühlte ich mich ein bisschen leichter. Vielleicht, dachte ich, während ich mir den kühlen Nachtwind um die Nase wehen ließ, war dieser Umzug in die Luxuswelt doch nicht das größte Desaster meines Lebens. Vielleicht war es sogar genau das kleine Wunder, das ich gebraucht hatte. Ich war gerade dabei, mich mit meiner Bettdecke zu verknoten. Halb noch im Schlaf, halb in der Hoffnung, diesen angenehm schwebenden Zustand nach der gestrigen Nacht noch ein bisschen zu verlängern, als es an meiner Tür klopfte. Nicht das übliche »Ich werf dir mal ein Päckchen vor die Tür« klopfen, sondern ein leises, fast zaghaftes Klopfen, das eindeutig nach »Ich bringe dir etwas Schönes« klang. Falls es so etwas überhaupt gab. »Emma?« hörte ich Nicolas Stimme von draußen. »Bist du wach?« Ich blinzelte gegen das Morgenlicht, das sich durch die halbgeschlossenen Vorhänge stahl, und mein Herz machte einen dieser kleinen, vollkommen bescheuerten Hüpfer, die es normalerweise nur für Welpen und Neugeborene reserviert hatte. »Moment!« rief ich panisch und versuchte mir gleichzeitig die Haare zu richten und die Decke ordentlich über mich zu ziehen, als hätte ich in einem Jane Austen-Roman statt in einem Gästehaus auf einem Millionärsanwesen übernachtet. Bevor ich jedoch eine halbwegs würdige Erscheinung zustande bringen konnte, ging die Tür schon auf. Und da stand er. Barfuß. In einem dunkelgrauen Morgenmantel, der ein bisschen verrutscht war und gerade genug von seiner Brust zeigte, um mich augenblicklich in eine wandelnde Verlegenheit zu verwandeln. In der einen Hand balancierte er ein Tablett mit Croissants, Marmelade, Butter und zwei dampfenden Kaffeetassen. In der anderen Hand hielt er nichts. Wahrscheinlich, damit er notfalls fliehen konnte, falls ich ihn mit einem Kissen bewarf. »Ich dachte, du hast vielleicht Hunger«, sagte er, mit diesem leicht schiefen Lächeln, das irgendwas zwischen Unschuld und Unfug verriet. Ich versuchte zu antworten, aber mein Gehirn hatte sich in einen leicht gesüßten Brei verwandelt. Also, danke. Wahnsinn, Emma, Nobelpreis für Schlagfertigkeit, bitte.« Nikolas trat ein, stellte das Tablett auf meinem kleinen Schreibtisch ab und plumpste dann einfach auf den Sessel gegenüber meinem Bett, als wäre das alles das Normalste der Welt. Als würden wir jeden Morgen gemeinsam frühstücken, barfuß und im Schlafanzug. »Ich habe die Croissants extra frisch aus der Stadt geholt«, sagte er, während er sich ein Stück abschnitt. »Die Bäckerei da hat diese buttrigen, sündhaft guten Teile, von denen ich nie genug kriegen kann.« Ich starrte ihn an, während ich eine der Tassen nahm und an meinem Kaffee nippte, hauptsächlich um meinen völlig dehydrierten Mund zu retten und weil ich mir einbildete, dass heiße Getränke gegen plötzlichen Herzinfarkt helfen könnten. »Warum machst du das?«, platzte es aus mir heraus, bevor ich es stoppen konnte. Er blinzelte. »Was genau?« »Na ja, das hier.« Ich machte eine hilflose Geste, die alles und nichts bedeutete. Frühstück, Croissants. Du, Morgenmantel, Herzflattern. Er lehnte sich zurück, sah mich mit einem Blick an, der auf seltsame Weise verletzlich und entschlossen zugleich war. »Weil ich gestern Abend das Gefühl hatte, dass da was ist«, sagte er leise. »Und ich wollte, dass du weißt, ich meine es ernst.« Mein Herz, das sich gerade noch mühsam beruhigt hatte, stolperte jetzt wie ein hyperaktiver Hase durch meinen Brustkorb. Ich schloss kurz die Augen, um meine aufkommende Panik zu unterdrücken. Weil, ja, natürlich war da was. Das hätte sogar Herr Schröder mit verbundenen Augen und verstopfter Nase gerochen. Aber gleichzeitig war es eben auch viel, zu schnell. Ich war doch gerade erst hierher geplatzt. Noch halb patschnass vom Wasserschaden in meiner alten Wohnung, bewaffnet mit nichts als einer viel zu großen Portion Skepsis gegenüber reichen Typen mit zu viel Freizeit. Und jetzt saß da einer vor mir, barfuß, mit Croissants und sah mich an, als würde er mich tatsächlich sehen. Nicht die chaotische Lehrerin, nicht die Frau, die lieber Turnschuhe als High Heels trug, sondern einfach mich. »Das ist alles ein bisschen intensiv«, murmelte ich und blickte verlegen in meine Kaffeetasse. Nikola lächelte. »Intensiv ist doch gut.« Ich wollte ihm glauben. Ich wollte wirklich. Aber gerade als ich mich dazu durchrang, vielleicht ein klitzekleines bisschen auf dieses verrückte Herzklopfen zu hören, klopfte es erneut an der Tür. Diesmal laut, bestimmt und alles andere als zaghaft. Nikola runzelte die Stirn, stand auf und öffnete. Und da stand sie. Eine Frau. Hochgewachsen, makellos gestylt, mit Sonnenbrille auf der perfekt geformten Nase und einer Aura, die irgendwo zwischen Chanel-Werbung und Staatsgeheimnis schwankte. »Nico«, rief sie in einer Stimme, die ungefähr 10 Oktaven zu hoch klang, um echt zu sein. »Endlich finde ich dich!« »Ich bin aus Paris eingeflogen, um dich zu überraschen.« Ich erstarrte. Nikolas starrte. Herr Schröder bellte. Und die Croissants auf dem Tisch wirkten plötzlich völlig deplatziert. Ich fühlte, wie mein Magen sich verkrampfte, als hätte ich gerade ein ganzes Blech dieser Butterteile auf einmal gegessen. Ein Schatten aus Nicolas Vergangenheit, hatte ich gedacht. Tja, da war er. Und er trug Chanel Nummer 5. Es hätte ein guter Tag werden können. Wirklich. Die Sonne schien, mein frisch gebrühter Milchkaffee duftete nach Glück und Kaffeebohnen und ich hatte es endlich geschafft, ein halbwegs ansehnliches Herz in meinen Milchschaum zu zaubern. Naja, es war ein bisschen schief, ein bisschen unförmig, aber immerhin war es ein Herz. Für meine Verhältnisse ein voller Erfolg. Pfeifend balancierte ich meine Tasse über die Terrasse, bereit, mich auf einen der gemütlichen Liegestühle zu fläzen und einen faulen Vormittag einzuläuten. Vielleicht, dachte ich verträumt, würde Nicolas dazu stoßen. Vielleicht würden wir zusammensitzen, über völlig belanglose Dinge reden und dabei so tun, als wäre das hier normal. Nicht reich, nicht berühmt, nicht kompliziert. Einfach nur wir. Doch dann blieb ich wie angewurzelt stehen. Am anderen Ende der Terrasse, halb verborgen von einer riesigen Topfpflanze, stand Nicolas. Und er war nicht allein. Eine schlanke, bildhübsche Frau mit perfekt glänzenden Haaren und noch perfekteren High Heels schmiegte sich an ihn, ihre Arme um seinen Nacken geschlungen. Nicolas lachte. Dieses weiche, warme Lachen, das ich inzwischen viel zu gut kannte, und zog sie in eine innige Umarmung. Mein Herz rutschte mir schlagartig in die Gummistiefel, die ich immer noch trug, weil ich zu faul gewesen war, sie gegen richtige Schuhe auszutauschen. Ich wusste, ich sollte mich nicht hineinsteigern. Es gab bestimmt eine Erklärung. Vielleicht war sie seine Cousine oder seine alte Kindheitsfreundin. Oder seine Steuerberaterin, die sehr emotional auf einen erfolgreichen Jahresabschluss reagierte. Aber etwas in mir, dieser kleine miese Zweifel, den ich seit meiner ersten Begegnung mit Nicolas mit mir herumtrug, flüsterte etwas anderes, etwas Gemeines, etwas, das viel zu echt klang. Du passt nicht in seine Welt, Emma. Du bist kein Champagner, du bist Filterkaffee. Kein Gucci, sondern Gummistiefel. Bevor einer der beiden mich bemerkte, drehte ich mich auf dem Absatz um, wobei mein Milchkaffee bedrohlich über den Rand der Tasse schwappte. Ich rannte ins Gästehaus, so schnell mich meine Stiefel trugen, und knallte die Tür hinter mir zu. In der Küche ließ ich die Tasse in die Spüle plumpsen, ohne mich darum zu kümmern, dass sie klirrte und der letzte Rest Milchkaffee an der Wand landete. Blöd, dachte ich, während ich mechanisch meine Sachen zusammensuchte. Blöd, dass ich überhaupt gedacht hatte, ich könnte hier irgendetwas anderes sein als ein vorübergehender Gast. Blöd, dass ich mich auf dieses alberne Bauchkribbeln eingelassen hatte. Auf Sternenhimmel-Dinner, auf Poolgeständnisse, auf Nicolas Lächeln, das mir mehr bedeutet hatte, als ich mir eingestehen wollte. »Reiß dich zusammen, Emma«, murmelte ich, während ich hektisch mein Lieblingsbuch in die Reisetasche stopfte und dabei versehentlich ein Marmeladenglas mitverpackte. »Du bist eine erwachsene Frau, keine 14-Jährige mit Schwärmerei.« Trotzdem brannte meine Kehle, als hätte ich einen Kloß verschluckt, und meine Augen prickelten verdächtig. Gerade als ich den Reißverschluss meiner Tasche mit einem energischen Ruck schloss, bellte es draußen. »Herr Schröder!« Ausgerechnet jetzt. Ich presste die Lippen zusammen, schnappte mir meinen Mantel und schob die Tür auf. Zeit zu verschwinden, bevor ich mich noch lächerlicher machte. Aber tief in meinem Inneren wusste ich längst, selbst wenn ich ging, mein Herz hatte ich hier längst verloren. Und es sah ganz so aus, als wäre ich nicht die Einzige, die Nicolas Bergmann umarmte. Ich hatte gerade meinen Lieblingspulli, den mit der kleinen Kaffeefleckensammlung auf dem Ärmel, in eine viel zu große Reisetasche gestopft, als es an der Tür klopfte. Ganz leise. Fast schüchtern. Ich ignorierte es. Sollte Nicolas ruhig selbst mit seiner perfekten Ex im Garten kuscheln und Champagner schlürfen? Ich wollte einfach nur weg. Raus aus dieser Welt voller Marmorböden, Infinity Pools und gebrochener Illusionen. Das Klopfen wiederholte sich, diesmal ein bisschen dringlicher. Genervt stapfte ich zur Tür, riss sie auf und sah nichts. Nur ein aufgeregt herumwuselndes Fellknäuel. Herr Schröder.
»Was machst du denn hier, du kleiner Ausreißer?« murmelte ich und bückte mich.
Doch Herr Schröder drehte sich nur einmal hektisch um die eigene Achse, bellte energisch und rannte davon.
»Super«, grummelte ich, schlüpfte in meine Gummistiefel, die ironischerweise besser zum Luxusgarten passten, als ich jemals geglaubt hätte, und folgte ihm über den gepflegten Rasen. Und dann ging alles irgendwie gleichzeitig schief. Herr Schröder raste durch ein offenes Tor, ich hinterher, stolperte über einen Gartenschlauch und landete mit dem Hintern voran in einem perfekt getrimmten Rosenbeet. Als ich mich ächzend aufrappelte, stand plötzlich Nikolas vor mir. Barfuß, ohne Bademantel diesmal, dafür mit Sorgenfalten auf der Stirn.
»Herr Schröder ist weggelaufen! Hast du ihn gesehen?« rief er völlig außer Atem.
Ich nickte nur und zeigte in die Richtung, in die das Chaos-Fellbüschel verschwunden war. Ohne ein weiteres Wort rannten wir los. Zwei völlig zerzauste Gestalten, vereint in der verzweifelten Suche nach einem Hund, der nur auf Latein reagierte.
»Van«, rief Nicola.
»Sede«, rief ich.
Herr Schröder antwortete mit genau gar nichts. Wir suchten überall, am Pool, in der Waschküche, im riesigen Gartenhäuschen, wo Nicola sich einmal fast an einem Fahrradhelm aufhängte. Und immer, wenn ich dachte, jetzt würde mein Herz endgültig brechen, aus Kummer, Angst oder beidem, spürte ich plötzlich seine Hand an meiner. Warm, fest, beruhigend.
»Wir finden ihn«, murmelte Nicola irgendwann leise. Und tatsächlich, nach einer halben Ewigkeit und unzähligen Fehlalarmen, inklusive eines halbherzigen Fluchtversuchs, eines äußerst beleidigten Kaninchens aus dem Nachbargarten, entdeckten wir Herrn Schröder. Er saß mitten auf dem Steg am kleinen See hinter dem Grundstück, schaute melancholisch aufs Wasser und sah aus, als würde er über den Sinn des Lebens philosophieren.
Ich hätte heulen können vor Erleichterung. Stattdessen lachte ich. Laut, erleichtert. Ein bisschen hysterisch. Nicolas lachte mit, sein Gesicht weicher, als ich es je gesehen hatte. Dann sah er mich an. Nicht so, wie jemand eine Freundin anschaut, die gerade zufällig mal nett war, sondern so, als wäre ich wichtig.
»Ich dachte, ich hätte nicht nur Herrn Schröder verloren, sondern auch dich«, sagte er leise. Mein Herz stolperte.
»Wieso?«, fragte ich genauso leise zurück.
»Weil du mir wichtiger bist, als ich gedacht hätte.«
Und plötzlich, ganz ohne Latte Macchiato, Bademantel oder Designerfliesen, stand nur noch er vor mir. Der Typ, der unter all dem Luxus einfach nur ein Typ war. Einer, der sich ehrlich Sorgen machte. Einer, der mich mochte. Obwohl ich Gummistiefel trug und mein Leben eine einzige Aneinanderreihung kleiner Katastrophen war.
Ich hab gesehen, wie du deine Ex umarmt hast, platzte ich schließlich heraus, weil mein Kopf sowieso keine Kontrolle mehr über meine Zunge hatte.
Nicolas runzelte verwirrt die Stirn und fing dann an zu lachen. Das war meine Cousine. Sie ist verlobt. Mit einer Frau. Und sie hat mir gerade erzählt, dass sie schwanger ist. Einen Moment lang stand ich da, blinzelte und versuchte, das alles in meinem ziemlich überforderten Hirn zusammenzupuzzeln.
»Oh«, brachte ich schließlich heraus.
»Ja, oh«, grinste er. Und dann zog er mich in die Arme. Kein zögerliches, höfliches Umarmen, sondern ein richtiges, echtes in den Armen halten, bei dem man das Gefühl hat, endlich zu Hause zu sein. Herr Schröder bellte zustimmend, wedelte wie wild mit dem Schwanz und nieste dann genau auf Nicolas T-Shirt.
Aber das machte nichts, gar nichts. Denn manchmal, dachte ich, während ich mein Gesicht an Nicolas Brust vergrub, ist das echte Glück einfach ein chaotischer Hund. Ein Typ mit verstrubbeltem Haar und ein Herz, das sich endlich richtig anfühlt. Es schüttete. Kein niedliches Frühlingsplätschern, kein melancholisches Nieselwetter, sondern ein ausgewachsenes Weltuntergangsgewitter, bei dem selbst die Gummistiefel kapitulierten. Der Regen prasselte in dicken Tropfen aufs Dach des Gästehauses und jede Pfütze draußen hatte inzwischen die Ausmaße eines mittelgroßen Sees angenommen. Ich saß mitten im Wohnzimmer auf einem Haufen zusammengeworfener Handtücher und Klamotten, neben mir mein alter, quietschender Wäscheständer, der unter der Last nasser Pullover bedrohlich ächzte. Der Geruch von frisch gewaschenem Stoff und Weichspüler hing schwer in der Luft, eine Mischung aus Lavendel, Vanille und einer leisen Ahnung von Katastrophe. Gerade hängte ich ein viel zu großes T-Shirt auf, das mir sofort wieder ins Gesicht klatschte, da ging die Tür auf und Nikolas stapfte herein. Patschnass, die Haare tropften ihm ins Gesicht, das T-Shirt klebte an seinem Oberkörper, als wäre es ein zweiter Hautanzug, und ich war kurz davor, alles fallen zu lassen und einfach nur dämlich zu glotzen. Aber ich riss mich zusammen. Immerhin war ich hier, um Würde zu bewahren, oder das, was davon übrig war. »Ich habe überall nach dir gesucht«, sagte er atemlos und ließ die Tür mit einem dumpfen Geräusch hinter sich zufallen. Ich blinzelte. »Warum? Ich bin doch genau da, wo ich immer bin, zwischen Socken und Waschpulver.« Er trat einen Schritt näher, dann noch einen, und plötzlich stand er so nah vor mir, dass ich seinen Duft roch. Eine Mischung aus Regen, Seife und etwas, das nur Nikola sein konnte. »Weil ich dir was sagen muss«, sagte er und schob sich eine nasse Haarsträhne aus der Stirn. »Weil ich nicht will, dass du gehst, Emma.« Mein Herz setzte einen Schlag aus, oder fünf. Ich räusperte mich, um irgendetwas zu sagen, irgendetwas Kluges, Schlagfertiges, aber alles, was rauskam, war ein krächzendes. »Warum?« Nikola schüttelte den Kopf, als wäre das die dümmste Frage, die er je gehört hatte. Dann griff er nach meiner Hand, nass und warm und ein bisschen zitternd, und sah mich an, als gäbe es nur uns zwei auf der Welt. »Weil ich dich liebe«, sagte er einfach. Keine große Ansprache, keine perfekt inszenierte Hollywood-Rede, nur drei kleine Worte zwischen triefenden Klamotten und wackelnden Wäscheständern, und doch schlugen sie ein wie ein Donnerschlag in meinem Herzen. »Ich liebe, wie du immer zu viel Milch in deinen Kaffee kippst«, fuhr er fort, seine Stimme rau und leise. »Wie du bei jedem Hund, den du siehst, quietschst. Wie du in Gummistiefeln schöner aussiehst als jede Frau in Designerklamotten.« Er lachte leise und zog mich noch näher an sich heran. »Und ich liebe es, dass du mich zum Lachen bringst. Dass du mich erinnerst, was wirklich wichtig ist. Nicht Aktienkurse, nicht Preise, sondern Herz, Ehrlichkeit und ein bisschen Chaos, weil das Leben einfach besser schmeckt, wenn es nicht perfekt ist.« Meine Kehle war wie zugeschnürt. Die Tränen standen mir in den Augen und ich spürte, wie mein ganzer Körper zitterte. Vor Glück, vor Erleichterung, vor dieser überwältigenden, wunderschönen, chaotischen Liebe, die mich völlig unvorbereitet überrollte. »Ich liebe dich auch«, flüsterte ich, und es war, als würde endlich alles an seinen Platz fallen. Nikolas lächelte dieses umwerfende, schiefe Lächeln, das ich so sehr liebte, beugte sich vor und küsste mich. Mitten zwischen frisch gewaschene T-Shirts, tropfende Regenjacken und einen Wäscheständer, der in diesem Moment bedrohlich knackte, aber uns zum Glück nicht auf den Kopf fiel. Es war nicht perfekt. Es war nass, warm, ein bisschen nach Waschpulver duftend. Und es war das Schönste, was mir je passiert war. Und während draußen der Regen unaufhörlich gegen die Fensterscheiben trommelte, wusste ich, zu Hause war kein Ort. Es war ein Gefühl. Und meins hieß Nikola. Wenn mir jemand vor ein paar Wochen gesagt hätte, dass ich Silvester in einer Villa feiern würde, umgeben von Champagner, selbstgebackenen Glücksschweinchen und einem lateinisch erzogenen Hund namens Herr Schröder, hätte ich ihn vermutlich schallend ausgelacht. Und doch stand ich genau hier, mit einer albernen Pappkrone auf dem Kopf, einem Glas Prosecco in der einen und einer völlig verunglückten Marzipanschweinchen-Kreation in der anderen Hand, während um mich herum das Leben in seiner chaotisch schönen Pracht tobte. Die große Terrasse war in ein Lichtermeer getaucht. Überall hingen bunte Lampions, auf den Tischen standen Gläser mit Wunderkerzen und irgendwo plärrte eine Playlist mit den besten Feel-Good-Hits der letzten 20 Jahre. Freunde von Nicola, ein paar Nachbarn und sogar ein paar aus meiner chaotischen Familie hatten sich versammelt. Es war laut, es war durcheinander und es fühlte sich vollkommen richtig an. Herr Schröder, der zur Feier des Tages ein goldenes Halstuch trug, schlich zwischen den Gästen herum und setzte sich demonstrativ immer genau dorthin, wo das nächste Häppchen in Reichweite war. Besonders angetan hatte es ihm der Teller mit kleinen Frikadellen, was dazu führte, dass ich etwa alle 2 Minuten »Herr Schröder mahnete« zischte, was so viel hieß wie »Bleib sitzen« auf Latein. Natürlich. Nikolas tauchte neben mir auf, strahlte mich an, als hätte ich persönlich das Feuerwerk erfunden und drückte mir ein weiteres Glücksschweinchen in die Hand. Dieses war noch schiefer als das letzte und hatte Augen, die in 2 völlig verschiedene Richtungen guckten. »Kunstwerk«, sagte ich trocken. »Unikat«, konterte Nikola und hob grinsend sein Glas. Wir stießen an und ich hätte schwören können, dass mein Herz in diesem Moment ein kleines bisschen Purzelbaum schlug. Vielleicht war es der Sekt, vielleicht die Pappkrone oder vielleicht, und das war die wahrscheinlichere Variante, lag es einfach daran, dass ich mich neben diesem Mann so unfassbar glücklich fühlte. Die Minuten bis Mitternacht verflogen in einem einzigen Rausch aus Gelächter, Glückwünschen und schiefen Karaoke-Versuchen. Jemand hatte Seifenblasen verteilt und jetzt stiegen kleine schillernde Kugeln in die kalte Nachtluft, mischten sich unter die ersten Raketen, die in den Himmel stiegen. »Noch 10 Sekunden«, rief jemand. Alle begannen im Chor rückwärts zu zählen. Ich spürte, wie Nikolas Hand meine fand, fest und warm und meine Finger fest umschloss. 3, 2, 1, frohes neues Jahr! Überall um uns her fielen sich Menschen in die Arme, Sektkorken knallten, Wunderkerzen sprühten und der Himmel explodierte in einem Feuerwerk aus Farben und Licht. Und genau in diesem Moment, während rosa, goldene und blaue Funken über uns tanzten, während Herr Schröder begeistert einem umherfliegenden Luftschlangenrest nachjagte, drehte sich Nikolas zu mir, legte eine Hand an meine Wange und küsste mich. Kein zögerliches, schüchternes Küsschen, kein höfliches »Wir sind jetzt wohl zusammen« küssen. Nein, es war ein Kuss, der alles sagte, was Worte niemals hätten ausdrücken können. Ein Kuss, der versprach, ich bleibe, ich kämpfe, ich liebe dich. Ich schloss die Augen, spürte seine Wärme, seine Nähe, die Magie dieses Augenblicks und wusste, dass ich angekommen war. Als wir uns schließlich voneinander lösten, strahlte Nikola mich an, als wäre ich das schönste Wunder dieses neuen Jahres. Und vielleicht, nur vielleicht, fühlte ich mich genauso. »Weißt du«, flüsterte er und strich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht, »manchmal braucht es eine kaputte Waschmaschine, einen widerspenstigen Hund und ein bisschen Schicksal, um zu erkennen, was im Leben wirklich zählt.« Ich lachte. Dieses helle, unkontrollierbare Lachen, das tief aus dem Bauch kam und das ich bei ihm so oft hatte. Und nickte. »Und ein schielendes Glücksschweinchen«, fügte ich hinzu und hielt ihm stolz mein krummes Marzipanschwein entgegen. Er lachte auf, zog mich noch enger an sich und gemeinsam sahen wir in den glitzernden Nachthimmel, während um uns herum die Welt neu geboren wurde. Ein neues Jahr, ein neues Glück. Und ich mittendrin.